Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 21. Folge vom Konterpass Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kartoffel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, du hast mir letztens in unserer Konterfassgruppe ein sehr ulkiges Bild geschickt. Oder was heißt ulkiges Bild? Eigentlich war es ein völlig normales Bild. Du hattest einfach nur eine Goalie-Maske auf und warst darüber, glaube ich, sehr, sehr stolz. Und ich dachte im ersten Moment so, okay, du warst beim Training und hast eine Goalie-Maske aufgesetzt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weltbewegend aus meiner Sicht und verstand den Hintergrund der Nachricht ehrlich gesagt nicht so ganz, bis du mich aufgeklärt hast.
Ja, naja, ich arbeite ja im Grunde nach meiner Floorball-Karriere die Bucketlist ab, die man sich so über Jahre hinweg, als man sich eigentlich, also da muss man sich noch konzentrieren, die Sachen machen, die man gut kann. Aber wenn das vorbei ist, kann man sich auch an Sachen trauen. Und mein großer Wunsch war tatsächlich, irgendwann mal ein Großfeldpflichtspiel im Tor zu absolvieren. Und man muss feststellen, also es tut mir leid, aber statistisch, also ich weiß nicht, aber ich glaube, ich bin der erfolgreichste Floorball-Torhüter aller Zeiten. Also ich bin ungeschlagen. Ich habe eine Gegentorbilanz von 1,0. Und natürlich trete ich jetzt auch im Zenit meiner Karriere wieder ab, weil ich glaube, es kann nicht mehr besser werden. Und langsam gehen mir die Punkte von meiner Bucketlist aus. Ich suche noch nach neuen spannenden Herausforderungen. Eine habe ich schon.
Nationalspieler warst du jetzt ja auch zwischenzeitlich.
Ja, das habe ich auch noch geschafft. Übrig, alles ja. Nach Karriereende, so seltsam das auch klingen mag. Und einen Punkt habe ich tatsächlich auch noch. Aber den bearbeiten wir irgendein andermal. Also da muss ich mich noch ranpirschen. Okay. Aber so war's. Und ich muss sagen, es hatte wirklich Spaß gemacht. Ja, ich hatte tatsächlich, als ich mal Junior war, ich habe mir irgendwas verletzt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Und da wurde ich dann für ein paar Wochen ins Tor gesetzt. Und ich bin tatsächlich auch sehr gut geworden damals mit, keine Ahnung, 18, 19. Dann war ich wieder fit, war ich wieder Spieler, da gab es auch genug Tore, also gab es keinen Grund, mich wieder ins Tor zu packen. Und dann Jahre später habe ich mich mal in Berlin beim Training ins Tor getraut und ich war schlechter, als wenn du einfach so einen nassen Wischmopp ins Tor legen würdest. Das ist wirklich, jeder Ball ist irgendwie da reingerollt und seitdem wollte ich das eigentlich nicht mehr machen. Aber jetzt irgendwie hat es mich dann nochmal getriggert und die Torhüter sind ausgefallen, wobei am Ende kam ein Torhüter, aber wir haben uns alle darauf geeinigt, es ist schon richtig so. Ich darf ins Tor gehen und dann bin ich ins Tor gegangen. Und wir haben gewonnen.
Zu dieser Geschichte mit dem Wischmopp habe ich eine Ergänzung. Ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht übel, aber ich durfte ja 4 Jahre lang mit Thomas Berger zusammenarbeiten. Und Thomas hat einen richtig, richtig, richtig geilen, trockenen Humor manchmal. Und wenn ihm ein Torhüter wirklich so überhaupt nicht gefallen hat von der Leistung her, dann ist er manchmal zu uns gekommen, zum Co-Trainerstab und hat gesagt, du, wir könnten stattdessen auch einfach eine Schnur spannen. Das hat er in so einer unfassbar trockenen Art rübergebracht. Das war immer sehr, sehr amüsant. Ja. Thomas, falls du hier den Podcast hörst, ich wüsste nicht, warum du es machen solltest, weil Floorball in Deutschland dir, glaube ich, also hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was du machst in der Schweiz. Aber falls du hier reinhören solltest, dann einmal liebe Grüße an dich.
Ja, aber wo du ihn gerade genannt hast, was macht eigentlich Thomas Berger gerade?
Naja, Trainer sein, was soll er sonst machen, ne?
Ja.
Das ist ja, also.
Es geht ja nicht mal. Ohne.
Nee, er ist bei Alligator Malanz. Das ist ja, glaube ich, sein.
Ja, stimmt.
Das ist ja tatsächlich, also ich glaube, alle verbinden ihn immer mit Wieder Ersiegen, wo er ja, glaube ich, tatsächlich ich glaube, er war ja zweimal 7 Jahre lang da oder sowas in der Richtung und hat, weiß nicht, wie viele Titel mit denen geholt. Ich glaube, er alleine hat ja irgendwie 13 oder sowas. Und ich glaube, davon waren 10 mit Wieler. Aber seine Karriere angefangen hat ja tatsächlich, glaube ich, ich glaube, die erste richtig große Station in seiner Karriere war Alligator Malanz, wo er selber noch gespielt hat. Und dann, ich weiß nicht, ob er Spielertrainer war oder ob er direkt Trainer geworden ist. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, seine ersten 2 oder 3 Schweizer Meistertitel von seinen, was weiß ich wie vielen, hat er tatsächlich mit Alligator geholt. Und ist dahin jetzt wieder lange Jahre später zurückgekehrt. Und ist da, glaube ich, jetzt, das ist seine zweite Saison, glaube ich, die er jetzt gerade mit Alligator zu Ende bringt. Von daher, der ist nach wie vor aktiv an und hinter der Bande.
Ja, da siehst du, der war einer, den wir vielleicht gar nicht genannt hatten. In der letzten Folge haben wir darüber spekuliert, wer könnte so ein neuer Bundestrainer werden. Und ich meine, er war ja jahrelang U19 Nationaltrainer. Aber ich glaube, er ist wahrscheinlich eher so ein Entwickler als internationaler Coach. Ne? Ich glaube, der wäre gar nicht
mal so der Kandidat. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, ein großer Anreiz von ihm war, er hat ja lange die Schweizer U19 gemacht und dann auch lange die deutsche U19. Und ich glaube, ihm hat immer super, super viel gegeben, dass er halt die jungen Spieler entwickeln konnte. Ich glaube nicht, dass eine Nationalmannschaft, also eine Herren-Nationalmannschaft tatsächlich was für ihn wäre oder einfach eine Erwachsenen-Nationalmannschaft, weil das ist ja schon eher dieser Leistungssportgedanke und ich glaube, das holt er sich tatsächlich dann über sein Vereinsteam ab. Ich glaube, das wäre für ihn nicht wahnsinnig attraktiv so.
Aber da haben wir ja richtig gut angefangen und zwar gleich international und davon haben wir einiges heute in der Folge, insbesondere im News-Bereich. Wir schauen uns einen neuen Award an, der uns eher verwirrt als informiert zurücklässt. Wir reisen durch die internationalen Wettbewerbe, schauen uns ein paar Pokalfinals an, schauen uns natürlich auch den deutschen Pokal an und dann sind die Bundesligen dran, weil, also krasser konnten ja die Playoffs nicht anfangen, aber gut für uns, gut für den Podcast, gut für euch und insofern viel Spaß. Und wir fangen mit einer Nachricht vom internationalen Floorball-Weltverband an und zwar wird es demnächst ein IFF Player of the Year geben. Und wir haben ja in den letzten Folgen so ein bisschen schon darüber berichtet, über die World Floorball Player, die über Jahre hinweg, ich würde sagen über Dekaden hinweg, vom Innebandy-Magazinet, also von der schwedischen Floorball-Fachzeitschrift vergeben werden. Und offensichtlich stellt jetzt der Weltverband seinen eigenen Wettbewerb auf. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen kryptisch, wie das Ganze denn wirklich funktionieren will. Also in der Einführung auf der Website des Weltverbandes erklärt man, dass man so ein bisschen vorhat, einen schönen, transparenten Prozess aufzubauen, wo man weiß, woher diese ganze Wahl kommt. Also es ist wahrscheinlich so ein kleine Anspielung darauf, dass man es bei dem Magazin nicht weiß. Da hatten wir ja zusammengefasst, dass es eigentlich aus einem Pool von potenziellen Journalisten letztendlich diese Wahl irgendwie stattfindet. Und der Weltverband hat sich überlegt, es wird irgendwie anders funktionieren. Und zwar werden die einzelnen Verbände, die nationalen Verbände, also Deutschland, Tschechien, Schweden und Co., jeweils drei Spieler und Spielerinnen nominieren können, also insgesamt 6. Dazu, und das überrascht mich so ein kleines bisschen, dürfen Floorball-Equipment-Hersteller, also Sportartikelhersteller aus der Szene, auch 2 Player per Gender nominieren. Und danach soll es ein Voting Process will be conducted via a Webrule Platform with selected participants. Also auch da soll der Weltverband sich seine eigenen Leute aussuchen, die da irgendwie mitwählen dürfen über irgendeine Online-Plattform und das sollen Teamcoaches und Media sein und dann haben sie irgendeine Formel mit Scored Based in a Point System und ich denke mir irgendwie, also das ist ja so kryptisch und außerdem widerspricht sich das so ein bisschen. Also wenn du jetzt einen Experten reinholst, der dir irgendwie eine persönliche, subjektive, qualitative Analyse geben soll, aber andererseits gibst du ihm irgend so eine Formel an, wo er sich irgendwelche Prozente zusammenrechnen soll. Hier steht auch noch irgendwie, da sollen Scorer-Punkte und Plus-Minus-Wertung und so weiter. Also irgendwie wirkt es auf mich alles so ein bisschen zu sehr gewollt und nicht gekonnt. Aber vielleicht wird es schön laufen. Jedenfalls die Sieger und Siegerinnen dieses Awards, die wird es tatsächlich schon dieses Jahr geben. Und zwar werden die bei den World Games in Chengdu in China verkündet und in Zukunft dann jeweils bei den Weltmeisterschaften des jeweiligen Jahres. Ja, okay. Na gut.
Das ist ja sehr spannend. Das sind tatsächlich auch News für mich, ehrlich gesagt. Von daher einmal vielen Dank. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Das, vor allem, weil du eingangs gesagt hast, die wollen dafür viel Transparenz sorgen und sowas. Das ist natürlich ein bisschen witzig, wenn der ganze Vorgang natürlich komplett transparent ist. Vorausgesetzt, du hast Bock, dich in dieses 60-seitige Regelwerk zur Abstimmung einzulesen, so nach dem Motto. Das ist die Frage, ob das dann so richtig zielführend ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Also zum einen finde ich das ganz cool. Ich finde so individuelle Awards sind generell immer eine coole Sache, kann man drüber sprechen, sorgt hier da mal für das ein oder andere Drama und es freuen sich ein paar Leute, das ist eigentlich immer ganz cool. Es erinnert mich aber so ein bisschen an diese Geschichte, die jetzt ja im Weltfußball passiert, wo es ja den Ballon d'Or gibt, der ja ganz, ganz lange quasi synonym war für den besten Spieler der Welt und die beste Spielerin der Welt. Und irgendwann hat sich ja aber die FIFA gedacht, das ist eigentlich eine Sache, die sollte schon auch von uns gekürt werden quasi. Und seitdem gibt es ja noch den FIFA The Best Award. Und die beiden konkurrieren irgendwie so ein bisschen und man weiß immer so gar nicht. Also jetzt gerade gibt es ja irgendwie zwei Weltfußballer zum Beispiel, wenn ich da jetzt auf dem richtigen Dampfer bin. Ich glaube, den Ballon d'Or hat ja irgendwie, ich weiß nicht, Rodri gewonnen zuletzt oder so. Und den FIFA The Best hat irgendwie Vinicius gewonnen. Und da gab es ja voll die Schlammschlacht von wegen, wer ist denn jetzt wirklich der Beste? Keine Ahnung. Das hat mich alles voll genervt. So, deshalb weiß ich nicht, ob wir da zwei konkurrierende Awards brauchen oder ob man nicht einfach hätte sagen können, die IFF geht quasi mit rein in das Innebandy-Magazinett-Geschichte. Oder, ja, weiß ich nicht. Also ja, sollen sie machen. Bin gespannt, weil die World Games sind ja, glaube ich, immer Mitte des Jahres, ne? Irgendwie so September oder so oder August.
Ja, ich glaube, Spätsommer, ja.
Da würde mich dann interessieren, was denn der Ermessenszeitraum ist. Weil beim Innemann, die Magazinett, ist es ja ein Kalenderjahr. Ne? Also jetzt gerade gab es ja die World Floorball Player für 2024. Wenn du das unterjährig machst, dann ist es vielleicht so eine Geschichte, die sich dann an die Saison anhängt. Das macht ja vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn.
Ich glaube, so wird es sein, weil hier ist diese Timeline skizziert und Nomination of Candidates by the 9th of May, also im Grunde Anfang Mai, entsteht so diese First List und dann im Nachhinein wird da irgendwie so runtergestrichen, bis es dann irgendwie so die Top 5 gibt bei End of June und dann gibt es irgendeine Art von Verkündung.
Ja. Okay, spannend. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wer da sich am Ende durchsetzen wird. Wenn wir aber schon bei Player of the Year und World Floorball Player und all diesen Geschichten sind, schlage ich die Brücke zu ein, zwei internationalen Transfers, die es jetzt wieder gegeben hat. Und zwar, der gute Herr Aro Astala sollte seit der WM eigentlich jedem bekannt sein und ist zuletzt Zweiter geworden auf der Liste für den World Floorball Player vom Innebandy Magazinett. Wechselt im Sommer 2025 von den Oilers zu Floorball Köniz. Wer den jetzt nur bei der WM gesehen hat und vielleicht gar nicht weiß, war das einfach nur eine Sternstunde von ihm oder wie gut ist der eigentlich? Der Junge hat 460 Punkte gemacht in 279 F-Liga-Spielen, also fast zwei pro Spiel. Der kann, glaube ich, schon ein bisschen was. Und man muss sagen, Köniz, die sind diese Saison in der Schweiz so mittelprächtig unterwegs, würde ich mal behaupten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie platziert sind, irgendwie Fünfter oder Sechster, glaube ich. Die bauen sich eine richtig, richtig massive und gute Finnen-Fraktion auf. Also Miska Mäkinen, auch der dürfte allen bekannt sein. Das war der Kollege, der quasi den WM-Titel entschieden hat, also das Siegtor in der Verlängerung geschossen hat gegen Schweden. Der hat letzte Saison schon bei Floorball Köniz gespielt und wird da auch bleiben. Und auch Rasmus Kainulainen, der Bruder von Justus Kainulainen, der nicht ganz so gut ist, bisschen anderer Spielertyp, aber immer noch ein absoluter Weltfloorballer ist. Also nicht so der Superstar schlechthin wie sein Bruder, aber auf jeden Fall richtig, richtig gut unterwegs. Der bleibt auch da. Von daher bin ich gespannt, wie Floorball Köniz sich nächste Saison schlagen wird. Ich glaube, die müssen doch so ein bisschen ihre Schweizer Fraktion in den Griff kriegen, dass die einigermaßen konkurrenzfähig ist. Aber da könnte eine gute Saison anstehen bei denen. Aber die anderen Schweizer Vereine schlafen ja nicht. Und Wieler Ersingen verpflichtet, das haben wir, glaube ich, schon vor ein paar Monaten erzählt, ist schon relativ lange bekannt, verpflichtet im Sommer Alexander Galante Karlström, weil sie, glaube ich, einen Stürmer mit Torgarantie, haben sie es, glaube ich, genannt, wollten sie ganz gerne verpflichten. Der gute Mann ist dann, glaube ich, 36 oder so, von daher mal schauen, wie gut der noch punktet in der ersten Schweizer Liga. Ich vermute, es werden immer noch eine ganze, ganze Menge Punkte sein. Aber dabei bleibt es nicht, sondern sie verpflichten auch noch Ludwig Persson von Växjö. Und zwar, Ludwig Persson ist, glaube ich, fliegt, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar. Hat in der schwedischen Nationalmannschaft immer in der dritten Linie gespielt. Die haben ja immer dieses Konzept in ihren Linien der Nationalmannschaft, oder sie hatten das Konzept unter Norden und Thomas Bortmann. Müssen wir mal gucken, ob sie das vielleicht anpassen oder nicht. Sie hatten immer dieses Konzept, dass es in jeder von ihren Linien einen klaren Fixpunkt gibt. So den Libero-Spieler, die haben sich teilweise auch mit Kapitänsbinden abgewechselt und so weiter. Und das war in der ersten Linie Tobias Gustafsson. Und in der zweiten Liga war das Emil Johansson. Und in der dritten ist es eben Ludwig Persson von Växjö gewesen. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Spieler, der in Deutschland relativ unbekannt ist, aber in Schweden extrem hohes Ansehen hat. Auch richtig, richtig krasser Leader bei Växjö. Und der wird Wieler, glaube ich, nochmal deutlich verstärken. Und ist der wahrscheinlich so ein bisschen verspätete Ersatz für Nico Salo. Der hat ja diese Saison bei Wieler angefangen zu spielen, ist aber kurz vor Ende vom Transferfenster wieder zurückgegangen nach Finnland aus persönlichen Gründen. Man weiß nicht so genau, warum. Er hat selber, glaube ich, auf Instagram gepostet, dass er das musste aus familiären Gründen. Und dass er Wieler auf jeden Fall dankbar war, dass sie quasi der vorzeitigen Vertragsauslösung zugestimmt haben. Und wenn wir sowieso schon über Schweden und Finn Bavila Ersing reden, haben wir noch eine neue Nachricht. Und zwar wird Tatu Väänänen in der nächsten Saison neuer Headcoach von Vila Ersing. Der war ja über lange, lange, lange Jahre Verteidigerstar und Kapitän bei Vila, dann ein paar Jahre lang Co-Trainer und macht jetzt quasi den letzten Schritt zum Headcoach. Also was heißt jetzt? Im Sommer wird er den machen.
Ja, Väänänen ist ja eine wirkliche Legende bei Vila. Ich habe 10 Jahre lang hat er dort gespielt. Ich habe 5 Titel hat er geholt. Ist ja auch Weltmeister. Und es ist ja natürlich immer so eine schöne Geschichte, wenn du so einen etablierten Namen, also eine Vereinslegende dazu kriegst, dass er dir dann den Trainer macht. Ich glaube, mehr Autorität holst du auch aus so einem ehemaligen Spieler, glaube ich, nicht mehr raus.
Nee, das stimmt. Und gerade bei dem kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein Typ Trainer ist. Weißt du, wenn es mal im Training nicht läuft, dann nimmt er halt selber den Schläger und zeigt dir, wie es geht. Das ist immer, ich finde nicht, dass das unbedingt notwendig ist bei Trainern, aber ich finde, das ist noch so das letzte Ass im Ärmel, was sie haben, weißt du, so schieß den doch mal da rein und dann macht er das einfach selber. Ja. Solche Geschichten könnte ich mir da gut vorstellen bei ihm. Es gibt ja auch diese geile Geschichte, das weißt du bestimmt besser als ich, bei irgendeiner WM, wo er der Kapitän der finnischen Nationalmannschaft war. Hast du das mitbekommen, dass da irgendwann mal die Nationalhymne nicht funktioniert hat?
Nee.
Nee, hast du gar nicht? Oh, ich muss mal gucken, ob ich das Video rausfinden kann. Es gab mal irgendwann eine Weltmeisterschaft. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann es war. Es war aber, als Tatu noch Nationalmannschaft gespielt hat und Kapitän war, von daher vielleicht so 2016 oder sowas. Und vor einem Spiel hat das Abspielen von der finnischen Nationalhymne nicht funktioniert. Und dann hat er sich einfach das Mikro genommen und die Nationalhymne gesungen.
Ja, da brennt sich dir die Kapitänsbinde auch irgendwie in den Arm rein, oder?
Ja, die wirst du dann dein restliches Leben nicht mehr los, glaube ich. Also richtig, richtig cool. Ich glaube, der ist eine coole Socke, der Typ. Und von einem Finnen zu einer Finnin ist jetzt kein Transfer, aber ich habe letztens bei Social Media einen relativ krassen Rekord gesehen, den wir euch noch einmal nachreichen wollten. Und zwar, Finnen Rekord gebrochen, kann nur Vera Kauppi sein, hat jetzt 144 Spiele in Folge in der Svenska Superliga gepunktet. Hat damit einen Rekord von einer werten Kollegin gebrochen. Und Jan, rate mal, wer es war vorher?
Boah. Auch eine andere Kaupi.
Nee. Anna Wieg, natürlich.
Ach, Anna Wieg!
Ja, genau. Ich hab das Gefühl, Vera Kauppi hat sich zu ihrer Mission gemacht, alle Rekorde zu brechen, die Anna Wieg irgendwie mal aufgestellt hat. Und sie ist auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Sie muss noch ein bisschen Scorerpunkte leisten und noch ein paar Mal World Floorball Playerin werden und dann schauen wir mal.
Anna Wieg habe ich jetzt auf irgendeinem Video gesehen, wo sie in der dritten schwedischen Liga irgendein Penalty reinmacht und offensichtlich immer noch fit wie ein Turnschuh. Übrigens zu den Kauppi-Zwillingen, ich bin da über so eine seltsame Sache gestolpert. Also, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, ne? Ich meine, muss jeder gucken, wo er bleibt. Aber wusstest du, die Kauppi-Zwillinge? Also du kannst auf kauppitwins.com gehen und offensichtlich, keine Sorge, ist jugendfrei, offensichtlich bieten die guten Damen so professionelle Lectures, Academies, Vorträge in so einem professionellen Businessbereich an, wo man sie so buchen kann. Also die haben sich da aus ihrem Namen so eine Marke gemacht und versuchen sich da als Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses etwas dazu zu verdienen. Finde ich interessant. Habe ich so im Floorball, glaube ich, bei noch niemandem mitbekommen. Aber offensichtlich können die beiden sich's leisten.
Ich auch nicht. Das ist ja spannend. Ich bin gerade nebenbei mal auf die Seite gegangen. Das ist ja wirklich komplett so aufgebaut. Und ganz unten steht, what we offer Kauppi Twins Lectures.
Ja. Yeah. Ja,
telling
ja.
Our story and background.
Und krasse Referenzen hier. Also gut, Oxstock ist jetzt kein nichts Besonderes, aber hier bei Cupra haben die irgendwie was vorgetragen. Hier bei Inclusion Finland alles. Also das Geschäft scheint schon zu laufen.
Witzig. Ich wusste, dass das Floorball-Trainer teilweise machen. Also zum Beispiel David Jansson weiß ich, dass der auch so ich glaube so Motivationsworkshops und solche Geschichten gibt. Aber dass das quasi aktive Spielerinnen, und die beiden sind ja auch noch nicht alt, ich glaube, die sind ja immer noch irgendwie so 27 oder sowas, dass sie da schon so unterwegs sind, das ist ja eine witzige Geschichte. Anna Wieg übrigens, kleine Korrektur, ist in der zweiten schwedischen Liga wieder unterwegs. Die hat, glaube ich, im Winter ihr Comeback gegeben, nachdem sie, ich glaube, sie hat jetzt 2 Kinder mittlerweile, und hat ihr Comeback bei Storvretta gegeben und soll wohl helfen, den Verein wieder in die erste Liga zu hieven. Und es klingt auch nicht so, als würde sie danach dann unmittelbar wieder aufhören. Also schauen wir mal, ob sie mir ihre Rekordzahlen in der SSL vielleicht noch ein bisschen ausbauen will. Die Lady ist ja auch immer noch nicht wahnsinnig alt. Also ich glaube, die ist immer noch erst 32 oder sowas. Es ist nicht so, als wenn sie richtig Bock hätte, als könnte sie dann nicht wahrscheinlich nochmal irgendwie so 4, 5, 6, 7 Jahre dranhängen.
Echt? Also ich hätte gedacht, ich kenne diese in meiner Kindheit gefühlt. Aber
nee, okay, jetzt nebenbei.
Okay, das müssen wir herausfinden natürlich. 33 Jahre, ja? Junger Hüpfer.
Okay, sie ist, schön, dass du junger Hüpfer sagst. Ich wollte gerade sagen, sie ist, glaube ich, in etwa genauso alt wie ich. Ja, da kann ich auch noch 4, 5, 6 Jahre ranhängen. Ja, aber du würdest das sowieso sagen.
Jung, knusprig, knackig, seid ihr beide. Die besten Jahre kommen noch.
Ja. Nee, wie gesagt, 33. Also mal schauen, wo der Weg noch hingeht.
Ja, und wir bleiben in den internationalen Gewässern. Und zwar reisen wir in die Schweiz. Und in der Schweiz gab es den Schweizer Cup. Der wurde gewonnen vom HC Rüchenberg, der etwas überraschend die Legionärs Hochburg Zug mit 7-2 geschlagen hat. War auch überraschend klar und deutlich. Ich glaube, nach 40 Minuten stand es 5-0 und dann war der Sieg doch recht deutlich vor 2300 Zuschauern. Also der Laden war voll. Bei den Damen gab es einen 8-4 Sieg für Piranhacourt gegen die Jets. Und wer es vielleicht nicht so ganz weiß, also in der Schweiz besteht ja dieses Format ein bisschen speziell. Und zwar findet an diesem Finaltag nicht nur das Finalspiel der Herren und der Damen im Floorball Großfeld statt, sondern auch die Kleinfeld-Finals. Also da gibt es ja auch so einen Schweizer Pokal, wo man im Kleinfeld gegeneinander spielt. Und dann gibt es halt dort die Pokalspiele. Und das ist eigentlich auch munter besucht. Und die Spiele sind dann verhältnismäßig torreicher, auch wenn kürzer. Und das Unterhaltsame daran war, einerseits bei den Damen, Emmental hat Berner Oberland 20-6 geschlagen. Aber bei den Herren gab es etwas ganz Kurioses. Und zwar ging das Spiel zwischen Langnau und UHC Oeckingen mit 9-9 aus. Und in der Verlängerung, offensichtlich ist es da nicht so ganz unüblich, dass man den Torwart rausnimmt und dadurch dann in einer entsprechenden Druckphase natürlich verhältnismäßig mehr Dampf liefern kann als auf dem Großfeld, weil verhältnismäßig hat man ja noch ein bisschen mehr Spieler auf dem Platz, wenn man es nachrechnet. Und was den guten Langauern gelungen ist, ist ein sehr unglücklicher Konterpass, wortwörtlich ein Konterpass, den der Verteidiger leider nicht erwischt hat und der Ball rollte weiter und er rollte ins leere Tor, weil sie natürlich dann ohne Torwart auf dem Platz standen und diesen Druck ausüben wollten. Und das hat gar nicht gut funktioniert. Wir packen einfach dieses Video auch nochmal in die Shownotes rein, weil es ist natürlich total kurios, dass du dir in der Overtime des Pokalfinals einfach selbst ein Tor ins leere Tor einschenkst und dadurch das Finale verlierst. Also schon eine seltsame Nummer.
Ja, seltsam bis tragisch. Ich weiß nicht genau, wie man es so beschreiben soll. Wir hatten ja ein paar Monate den Wettbewerb Kaktor laufen, sag ich jetzt mal, Kaktor des Jahres. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir es noch aktiv weiterverfolgen würden, dann hätte das dem Ganzen vermutlich die Krone aufgesetzt. Von daher können wir das Ding jetzt wahrscheinlich auch offiziell für beendet erklären. Gut, und wir kommen vom Schweizer Pokalfinale zum Pokalfinale in Schweden. Da haben auch beide Finalspiele stattgefunden, bei den Herren und bei den Damen. Bei den Herren standen sich mal wieder quasi im Klassiko Falun und Storvreta gegenüber und haben sich ein Fußballmatch geliefert, das Falun am Ende mit 2-1 gegen Storvreta gewonnen hat. Mit Fußballmatch meine ich natürlich nur den Score, sie haben schon Floorball gespielt. Aber war auch krasses Spiel. Also ich verstehe auch nicht, wie so ein Spiel 2-1 ausgehen kann. Also es gab Torchancen ohne Ende. Die beiden Torhüter waren einfach beide unfassbar gut drauf. Kurz vor Ende hat Gabriel Kohonen auch noch ein Penalty verschossen. Also da war schon eine ganze Menge Feuer drin. Aber jetzt Falun mal wieder Pokalsieger. Ist, glaube ich, lange her, dass sie einen Titel geholt haben tatsächlich. Und dann gab es bei den Damen das Spiel Torengruppen gegen Kalmarsund, beziehungsweise eigentlich Kalmarsund gegen Torengruppen, weil Kalmarsund Gastgeber war. Mit unserem werten, mittlerweile ehemaligen Bundestrainer Martin Brückner ja als Co-Trainer mit an der Bande. Und aus deutscher Sicht leider hat das Spiel Torengruppe gewonnen. Und zwar mit 4-3. Haben, glaube ich, nach einem Drittel 3-1 geführt. Dann ist Kalmarsund nochmal rangekommen auf 3-3. Und im letzten Drittel, ich glaube kurz vor Ende, ja genau, 2,5 Minuten vor Schluss, ist dann quasi der Entscheidungstreffer gefallen zugunsten von Torengruppen. Übrigens, weil wir gerade von den Kaupis gesprochen haben, Vera Kaupi in der Partie tatsächlich einigermaßen unauffällig gewesen für ihre Verhältnisse. Nur 2 Vorlagen gemacht bei 4 Toren insgesamt. Aber ihre Schwester Ona Kaupi hat direkt 3 Tore geschossen. Von daher, wenn die eine nicht so viel macht, dann ist die andere immer noch da.
Und wir kehren jetzt, nach Hause, und zwar in den deutschen Pokal. Und da gibt es ja tatsächlich jetzt eine recht kuriose Situation. Wir können darüber reden, wann es eigentlich das letzte Mal soweit war. Also in den Viertelfinals um den Einzug ins Final Four, das dieses Jahr ja nicht in Berlin, sondern in Zwickau stattfindet. Dresden hat gegen Chemnitz verloren, 3-5. Also die Chemnitzer sind durch. Kaufering verliert zu Hause, ganz überraschend, nach Verlängerung gegen den Zweitligisten Ebersgöns. Und ich muss sagen, wieder, vielleicht noch ein schöner Link in die Shownotes. Ich habe lange keine Mannschaft so herzlich und emotional und saftig jubeln hören wie Ebersgöns nach Lian Raus Overtime-Treffer in Kaufering. Also ich meine, natürlich, wann gelingt dir das als Zweitligist, dich fürs Final Four im Floorball zu qualifizieren? Aber da hüpfte ja richtig mein Herz. Also wenn es jemanden so begeistert, ins Finale zu kommen, dann haben sie sich mit Sicherheit auch verdient. Also schon eine tolle Nummer. Und um das Ganze zu komplettieren, Weißenfels schlägt Bonn 8-5, Schriesheim unterliegt Hamburg mit 5-9 und die Auslosung schickt Ebersgöns gegen den Rekordmeister vom OHC Weißenfels und Chemnitz gegen Hamburg. Tillmann, wann stand das letzte Mal ein Zweitligist im Final Four?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also bei den Damen kommt das ja hin und wieder mal vor. Ich glaube, war ja letztes Jahr auch tatsächlich so, beziehungsweise war ja sogar ein Regionalligist, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach weil es aber auch nicht so viele Erstligisten gibt und allgemein nicht so viele Teams, nicht so viele Runden, da ist so eine Überraschung schon mal ein bisschen wahrscheinlicher. Ich kann dir das ehrlich nicht beantworten. Also ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein paar Jahre her, würde ich behaupten. Also seit Corona definitiv nicht, das weiß ich. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal der Fall gewesen ist. Weißt du's?
Ja, also ich rate jetzt mal, weil ist mir eingefallen, als ich die Notizen jetzt noch vor unserem Call geschrieben habe, ich würde sagen, es war der SSF Bonn zu der Zeit, als sie noch in der zweiten Liga gespielt haben und sensationell als Zweitligist zu Hause 2-1 gegen Weißenfels gewonnen haben. Das Weißenfels damals war noch ein anderes Weißenfels, das Weißenfels von heute. Also heute sind immer noch Spitzenverein, aber damals waren sie ja wirklich das Überteam. Ja, absolut. Ja. Und sie haben tatsächlich beim Zweitligisten in Bonn 2-1 verloren, weil es damals einen Schweizer mit italienisch klingenden Namen gab im Tor. Oh, das tut mir jetzt aber wirklich leid, dass ich mich an den Namen nicht erinnern kann. Aber gut, wir nehmen das ja hier.
Crotogini?
Nee, Crotogini war, Armando Crotogini, der saß im Tor der Weißenfelser.
Aber, also du meinst bei Bonn, Entschuldigung.
Bei Bonn. Nicht Materazzi. Das müssen wir irgendwann nachreichen. Oh, das tut mir mal leid, wenn ich mir Namen nicht merken kann. Aber jedenfalls hat der Kollege in einem sogar leicht erhöhten Alter, ich glaube Ende 30 war er auf jeden Fall, noch das Spiel seines Lebens gemacht und Bonn ins Final Four gehievt. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ein Zweitligist im... Ah, nee! Ha! Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt, siehst du, guck mal, wie es ist, wenn man so eine Live-Folge aufnimmt. Jetzt fällt es mir ein.
Man muss nur drüber reden, Jan. Weißt du,
man muss nur drüber reden.
So ein bisschen die Gehirnwindungen an und dann funktioniert das.
Und das Peinliche ist, ich habe sogar in dem Spiel gespielt. Und zwar, glaube ich, wird es sein, 2017 in Dessau, Holzbüttgen in der Aufstiegssaison, als sie noch zweite Liga gespielt haben und haben sich als Zweitligist fürs Final Four in Dessau qualifiziert. Haben damals gegen uns verloren und im Finale haben wir gegen Weißenfels verloren. Aber ich glaube, das war das letzte Mal, dass ein Zweitligist tatsächlich im Final Four der Herren stand. Also, ich tippe mal, das wird gewesen sein.
Okay.
Und natürlich dürfen wir die Damen nicht vernachlässigen. Bei den Damen gab es einen Overtime-Sieg Wenigrodis gegen die SG Selsberg ETV, also eine Spielgemeinschaft aus zwei Vereinen, 6-5. Erlensee verliert gegen Hamburg 2-10. Floorball BB gegen Leipzig findet gar nicht statt. Also das Spiel wurde abgesagt. Das finde ich immer so ein bisschen seltsam, weil normalerweise wird ja so ein Spiel nochmal nachgeholt. Also wenn jetzt der eine Mannschaft wirklich krank war, und ich glaube, das waren die Berlin-Brandenburgerinnen ja, aber dass man so das Spiel, das sich eigentlich fürs Final Four qualifiziert, das sich dann absagt, das finde ich so ein bisschen irritierend. Bonn-Weißenfels 2-1 und die Halbfinalpartien beim Final Four lauten dann Leipzig gegen Wernigerode und Hamburg gegen Bonn.
Ja, dann steht dem vermeintlichen Traumfinale ja nichts entgegen. Ne? Also das wird dann ja vermutlich rauslaufen auf Leipzig gegen Hamburg. Also Leipzig wird Wernigerode schlagen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und wobei, das andere Halbfinale wird wahrscheinlich auch super spannend. Bonn ist ja auf Rang 3, glaube ich, hatten sie die reguläre Saison beendet. Mhm. Und am Ende, glaube ich, auch nochmal Hamburg geschlagen. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich Hamburg nicht hier die klare Favoritenrolle zuspiele. Also das wird wahrscheinlich dann tatsächlich auch eine enge Kiste. Und das Finale dürfte dann auf jeden Fall ein richtig, richtig spannendes Spiel werden. Und bei den Herren sieht das ja ähnlich aus. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass Weißenfels Ebersgöns schlagen wird. Ich glaube, das ist tatsächlich ein denkbar unglückliches Los für Ebersgöns, weil die Teams in der ersten Liga sind ja alle unterschiedlich. Aber ich glaube, als Underdog gegen Weißenfels spielen ist nochmal schwieriger als gegen die anderen. Weil Weißenfels, glaube ich, nochmal viel besser daran ist, als andere Vereine so ein Spiel auch richtig, richtig krass zu kontrollieren einfach, weißt du? Also die machen dich dann halt über Ballbesitz tot. Vielleicht schießen die nur 3 Tore und dann geht das Ding 3-0 aus, aber du wirst halt in dem Spiel einfach den Ball nicht sehen. Weil du dich entweder komplett aufopfern musst, um überhaupt mal einen Ballgewinn zu haben, und weil Weißenfels den Ball auch einfach nicht verliert. Aber das Finale wird dann sein gegen Chemnitz oder gegen Hamburg. Das wird, glaube ich, auch eine richtig, richtig coole Nummer. Also das könnte auf jeden Fall ein richtig geiler Finalsonntag werden, muss man sagen. Okay, und dann gehen wir rüber. Wir waren quasi gerade schon sehr, sehr nah dran, als wir über den deutschen Pokalwettbewerb gesprochen haben. Aber starten jetzt rein in WhatsApp Bundesliga. Und zwar fangen wir hier an mit den Damen der ersten Floorball-Bundesliga. Und zwar wurde hier die reguläre Saison zu Ende gespielt. Es hat sich allerdings nicht mehr so wahnsinnig viel geändert. Dass der MFBC Leipzig die Saison auf Platz 1 beenden wird, war schon relativ lange klar, dann auch rechnerisch klar und jetzt ist es erst recht klar. Aus 14 Spielen 14 Siege geholt, das bedeutet 42 Punkte, so bin ich auf die 42 gekommen, mit einem Torverhältnis von sage und schreibe 124-26, also im Schnitt weniger als 2 Gegentore pro Spiel. Das ist relativ beeindruckend und habe ich, glaube ich, in der ersten Bundesliga auch so noch nie gesehen. Also was das angeht, schon mal herzlichen Glückwunsch an die Ladies aus Leipzig, die da natürlich klare Favoriten sind in allem, was da noch kommt, sei es Pokalwettbewerb oder Bundesliga. Die ETV Lady Piranhas Hamburg sind auf Platz 2 eingelaufen, wie es auch schon relativ lange klar war. Allerdings sind sie mehr so am Ende auf den zweiten Platz gehumpelt, als dass sie sich den Souverän geholt haben. Sie haben nämlich in der ganzen Saison hatten sie erst nur 2 Spiele verloren. Das waren die beiden Spiele gegen Leipzig eben. Und haben jetzt aber auch noch die letzten beiden Saisonspiele verloren. Und zwar mit 3-4 auswärts bei den Dümpner Füchsen und mit 2-4 auswärts bei den SSF Dragons Bonn. Deshalb ist die Abschlusstabelle jetzt auch nochmal von auf Platz 2, 3, 4 super, super eng geworden. Die Ladies aus Hamburg mit 30 Punkten am Ende, die Dragons Bonn mit 29 Punkten und die Dümpner Füchse mit 28 Punkten. Also deshalb alleine so punktetechnisch die Teams tatsächlich einigermaßen auf Augenhöhe. Und was die Form angeht, wenn man das so abbilden möchte, Bonn und Dümpner wahrscheinlich mit so einem kleinen Pfeil nach oben und die Ladies aus Hamburg eher mit so einem kleinen Pfeil nach unten. Schauen wir mal, was da noch passiert. Allerdings war, wie gesagt, Leipzig und Hamburg waren schon sehr, sehr lange für die Halbfinals gesetzt. Deshalb haben die jetzt erstmal Pause. Und in den Viertelfinals dürfen dann eben ran die Dragons aus Bonn gegen die Red Devils Wernigerode, die auf Platz 6 eingelaufen sind. Und die Dümpner Füchse dürfen ran, müssen ran, wie auch immer, gegen den UHC Sparkasse Weißenfels, der auf Platz 5 eingelaufen ist. Bei den Damen zur Ergänzung gibt es ja immer dieses falsche Viertelfinale quasi. Also es werden nur 2 Viertelfinalpartien gespielt statt 4, wo der 3. gegen den 6. spielt und der 4. gegen den 5. Und diese Spiele sind auch jeweils von den Favoritinnen gewonnen worden. Und zwar knapper als ich dachte in dem einen Fall. Bonn ist für mich großer, großer Favorit gewesen gegen die Red Devils Wernigerode und hat auswärts 2-1 gewonnen nur, also tatsächlich knappes Ding. Und die Dümpner Füchse aus meiner Sicht auch Favoriten gewesen gegen Weißenfels, aber eher leichte Favoriten, konnten sich aber trotzdem durchsetzen und haben sich den Sieg geholt mit 6-4. Hier finden die Spiele 2 und gegebenenfalls 3 jetzt am kommenden Wochenende statt, also am Samstag, dem 8.3. ist Spiel 2. Und am Sonntag, dem 9.3. gegebenenfalls dann jeweils Spiel 3. Playdowns müssen wir noch besprechen. bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe jetzt nicht Land auf, Land ab recherchiert, wie das alles läuft. Meines Wissens nach gibt es keine Playdowns. Es müsste theoretisch Playdowns geben, glaube ich, wenn es ein aufstiegswilliges Team geben würde. Ich weiß nicht, ob es aufstiegswillige Teams gibt. Wie gesagt, ist alles gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier gerade um mich werfe. Aber im Saisonmanager sind ja mittlerweile zumindest diese ganzen Geschichten angelegt. Also zweite Floorball-Bundesliga-Herren, erste Floorball-Bundesliga-Herren, Playoffs und so weiter und so fort. Playdowns hier, dies und das. Und für die Damen sind keine Playdowns angelegt im Saisonmanager. Von daher, ob das ein Hinweis ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Meines Wissens nach gibt es keine Playdowns. Falls sich das ändern sollte, erzählen wir es euch in der nächsten oder in der übernächsten Folge.
Dann ergänze ich bei den Damen einmal noch die Topscorer. Und zwar die Krone ist natürlich dadurch auch vergeben an Winona Jürgens von den Dümpner Füchsen mit 18 Toren, 23 Vorlagen, also 41 Punkten aufs 12 Spielen mit einem ordentlichen Vorsprung von 12 Punkten auf Nathalie Berger vom MFBC Leipzig. Die hat mit 29 Punkten die Saison abgeschlossen. Und dahinter Veteranin Routinier Ina Jensen mit 27 Punkten. Und diese 27 Punkte sind 7 Tore und 20 Vorlagen. Also das ist so sieht immer so ein Motor aus, den so eine Mannschaft braucht. Ganz großen Respekt vor der Karriere von Ina.
Gut ab. Solche Spieler und Spielerinnen finde ich immer richtig, richtig cool. Also ich weiß gar nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl, so, weißt du, wenn die jetzt irgendwie mal so 40 Tore macht und irgendwie 2 Vorlagen, das ist immer so, ja gut, der stand halt vorne links auf dem Shooter, hat Pässe bekommen und hat den dann jedes Mal reingedrückt, so nach dem Motto, weißt du? Das ist natürlich auch irgendwie eine Qualität, aber ich habe immer das Gefühl, so die Leute, die halt ganz wenig selber Tore schießen, aber Vorlagen verteilen ohne Ende, bei denen habe ich immer so das Gefühl, die haben Floorball durchgespielt. Also die haben es einfach verstanden, die wissen, wie das Ganze funktioniert, die wissen, wo der Ball selber hin muss, die wollen vielleicht auch gar nicht mehr so viel selber tun, sondern mehr die anderen sich freuen lassen und so, keine Ahnung. Ich finde solche Spielertypen immer sehr, sehr sympathisch und freut mich sehr für Ina, dass sie diese Scorerwerte aufgelegt hat in der Saison.
Und dann wandern wir rüber in die Herren-Bundesliga. Und man muss natürlich davor ein bisschen ausholen. In der letzten Folge standen wir noch vor der letzten Saisonrunde. Und die Voraussetzungen waren ja verhältnismäßig spannend, zumindest im Kampf um den Strich, aber auch um die Tabellenspitze. Da wurde es dann tatsächlich Chemnitz mit 51 Punkten zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich Tabellenführer nach der Ligaphase vor Bonn, Leipzig, Weißenfels auf Platz 4 und Hamburg dann tatsächlich runter bis auf Platz 5 gerutscht. Auf Platz 6 Holzbütken, danach Dresden und dahinter war ja eben dieses spannende Rennen zwischen Berlin und Schenefeld und eben diese kuriose Situation, sollte Schenefeld diesen einen Punkt am letzten Spieltag holen und punktgleich mit den Rockets stehen, dann hätte man diesen riesen Vorteil des besseren Torverhältnisses resultierend aus diesem kuriosen ersten Spiel der Saison.
Wieder mit der Hochzeitsnacht an, oder was?
Wo die ganzen Berliner auf einer Hochzeitsfeier waren und sich da gegenseitig die Kante gegeben haben. Und was hätten sie sich wahrscheinlich...
Die haben sich gegenseitig die Kante gegeben.
Und sich die Kante gegeben haben. Also ich weiß nicht, wie man sich gegenseitig die Kante gibt, Wahnsinn, aber
was in Berlin abgeht, Jan,
wirklich. Ich habe ein schwieriges Bild gerade vor Augen. Wahnsinn. Ich habe ein schwieriges Bild vor Augen. Aber um das abzuschließen, ihr wart nah dran und ich hätte es euch tatsächlich auch gegönnt. Ich war auch beim Spiel, wo Berlin gegen Leipzig gespielt hat, hatte auch in meiner Hand das Handy, hatte immer die ganze Zeit rüber geguckt, aber es war am Ende leider weniger spannend, als man sich vielleicht erhofft hätte. Berlin hat, wie erwartet, die 2 gegen Leipzig verloren, aber ihr seid dann tatsächlich auch noch an Holzbütten gescheitert mit Schenefeld und deshalb war es dann vorbei. Und auf Platz 10 hinter euch dann auch noch Schriesheim, auf Platz 11 München und Tabellenletzter Kaufering. Und mit dieser Konstellation ging es in die erste Playoff und in die erste Play-Down-Runde. Und man muss ja wirklich sagen, also als neutraler Beobachter, dem eigentlich alles wurscht ist, war das schon ein krasser Playoff-Auftakt. Und ich weiß nicht, womit wir anfangen. Wollen wir mit den Playoffs anfangen oder fangen wir mit den Play-Downs an? Ich glaube, mit Playoffs. Konzentrieren wir uns lieber auf die Playoffs, Tillmann, oder?
Ja, konzentrieren wir uns auf die Playoffs. Also ich glaube, also nur noch mal ganz kurz zur Einordnung, weil ich da ja irgendwie mit im Boot sitze und sowas. Tut natürlich ein bisschen weh, ein bisschen sehr doll auch, dass wir es jetzt am Ende nicht geschafft haben. Man muss sagen, also unser Spielplan war hinten raus natürlich relativ hart. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Wir hatten letzten vier Heimspiele gegen Leipzig, Weißenfels, Hamburg und gegen Holzbüttgen. Von daher war die Ausgangslage so ein bisschen klar. Okay, wir müssen halt noch einmal einen richtig, richtig großen Favoriten schlagen. Dann klappt's. Und wenn nicht, klappt's halt nicht. Wir haben es am Ende leider nicht geschafft. Wir hatten aus meiner Sicht noch mal ein paar richtig gute Spiele dabei. Also gegen Weißenfels fand ich uns richtig, richtig stark. Da hat Weißenfels das einfach extrem souverän gemacht, gerade hinten raus, muss man sagen. Und Sascha Herold hat einfach, keine Ahnung, dreimal von der Mittellinie das Ding reingeballert. Und auch nicht so, dass man sagen könnte, naja, da hat er ein bisschen Glück gehabt, sondern das war wirklich brutal. ich weiß gar nicht, bei mir zumindest gedanklich war der Junge so ein bisschen unter dem Radar in den letzten Wochen und Monaten, muss ich sagen, oder fast schon Jahren. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, spielt er wieder eine riesige Rolle bei Weißenfels und ist da so der Macher in den entscheidenden Situationen. Das ist schon krass. Und gegen Holzbüttgen fand ich uns auch bockstark, muss man sagen. Die ersten beiden Tore, die Holzbüttgen schießt, sind einfach wirklich frech. Also die gehen so genau in den Winkel. Da könnte man mal wieder auf deinen Sumo-Ringer zurückgreifen, den du an der einen oder anderen Stelle schon mal ins Spiel gebracht hast. Also der hätte den vielleicht gehalten, den Ball, weil er einfach im Weg gewesen wäre, aber sonst niemand. Und Jan Sauerbier hat eine bockstarke Partie gemacht. Also ich glaube, der Typ geht mit irgendwie 91% Safe-Quote oder sowas aus dem Spiel raus. Also an dem sind wir in mehrfacher Hinsicht gescheitert. Ist am Ende natürlich bitter, aber gut. 24 Punkte, glaube ich, trotzdem okay für einen Aufsteiger. Jetzt müssen wir es halt in den Playdowns rumreißen.
Absolut. Ich glaube, das ist jetzt nicht, dass ihr irgendwo einen Soll nicht erfüllt hättet. Und dann wirken wir uns mal, weil es ist halt unsere Pflicht, mal durch die Playdowns. Ihr habt ja tatsächlich Kaufring so ein bisschen als so eine Art Kryptonit dieses Jahr erwischt, weil einerseits hat natürlich die Niederlage dort auch nochmal wehgetan, um jetzt diese Punkte am Ende der Saison nicht zu haben, die man vielleicht gebraucht hätte. Und dann gab es tatsächlich jetzt dieses 5-6, beziehungsweise 6-5 für Kaufering. Wir wollen ja neutral in der Berichterstattung bleiben. Jetzt müsst ihr zweimal zu Hause gewinnen. Schriesheim stand auch mit dem Rücken zur Wand in München phasenweise. Ich glaube, da gab es eine 2-1, 3-2 Führung. Dann das 3-3 kurz vor Spielende, in der letzten Spielminute durch Alexander Burmeister. Und dann der Overtime-Treffer von Philipp Hertha, also ein Overtime-Sieg für Schriesheim in München. Was mich überrascht hat, ich habe geguckt, Alex Burmeister, der hat in der Ligaphase 4 Spiele gemacht.
Ja, das ist wirklich krass. Da haben wir auch direkt drüber gesprochen. Das ist so teilweise finde ich das so typisch. Weißt du, wenn es in richtig, richtig, richtig wichtige Spiele geht, dann kommen auf einmal noch irgendwelche Vereinslegenden aus allen Löchern. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von Kaufering auch, wo dann irgendwie dreimal hintereinander Maxi Falkenberger reaktiviert wurde oder so, wenn es wichtig wurde. Und hier bei Schriesheim habe ich das Gefühl, es ist das Gleiche. Zum einen, dass Alex Burmeister auf einmal wieder dabei war. Aber ja auch Adrian Braune, der hat ja zuletzt bei Bonn gespielt,
für zwei oder drei Jahre,
hat da bockstarke Spiele gemacht, bockstarke Saisons gespielt, hat dann seine Karriere beendet. Ich folge dem Jungen auf Instagram, ich sehe den immer nur Marathon laufen und Triathlons machen und solche Geschichten, also ich glaube, unfit ist der Junge nicht und ist jetzt hier wieder am Start plötzlich in den Playdowns und macht entspannt zwei Vorlagen und Alex Burmeister macht ein Tor. Also nicht ganz unentscheidend, würde ich sagen, am Ausgang des Spiels die beiden. Na, spannend, wer dann nochmal dann alles zum Schläger greift, wenn es wichtig wird.
Ja, wenn es um die Existenz geht, dann müssen alle ran. Und dann gehen wir jetzt rüber in die erste Playoff-Runde. Und ich muss sagen, das war wirklich krass. Ich fange mal mit dem Spiel an, das deutlicher war, als man sich's dachte. Also ich glaube, dass Dresden Bonn das Leben schwer machen kann. Und
deutlicher Dresden war, als man dachte, ist auch die Übertreibung des Jahrhunderts.
Was ich sagen will, ist, es hat mich jetzt nicht überrascht, dass sie gewonnen haben. Also ich habe jetzt Bonn in den letzten Runden ein bisschen wackeln sehen, aber dass sie 6-0 führen, ich weiß nicht nach wie vielen Minuten das war. Also da hat Bonn hat ja wirklich keinen Stich gesehen.
Nee, also deshalb, ich wollte gerade sagen, ich konnte mir bei diesem Spiel alles vorstellen, nur nicht, dass Dresden deutlich gewinnt.
Ja.
Also ich hätte, wenn Bonn die einfach weggefiedelt hätte, hätte ich gesagt, kann passieren. Knappe Partie in die eine oder die andere Richtung, hätte ich gesagt, okay, kann ich mir vorstellen. Aber die 8 Tore kann ich auch noch einigermaßen nachvollziehen, aber dass Dresden die Bonner bei 2 Toren hält, ich weiß überhaupt nicht, ob das diese Saison überhaupt schon mal vorgekommen ist. Ich müsste jetzt mich einmal durch die 22 Spiele durchklicken, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber zur Einordnung, wer die Tabelle nicht so ganz im Kopf hat, Bonn war mit Abstand die gefährlichste Offensive diese Saison. Die haben 189 Tore geschossen aus den 22 Spielen. Das sind, ich glaube, 15 mehr oder so als der MFBC Leipzig, die Zweitplatzierte sind, was die geschossenen Tore angeht. Und der in erster Linie mit Stein, Kaleo, Weißkirchen und Luca, die ist, also Wahnsinn, die machen normalerweise eigentlich immer ihre für fünf Dinger. Das ist schon krass. Und wie du sagtest, also es stand ja 6-0 zwischenzeitlich und ich glaube auch richtig lange. Sekunde, ich gucke noch einmal nach. Ich habe sie sowieso schon nebenbei offen.
Ja, bis ich glaube bis zur 37. Minute. Nein, bis zur 57. Ja. 57. Das war das letzte Drittel.
Ja, und dann macht Bonn halt wahrscheinlich noch zwei Dinger im 6 gegen 5, aber kassieren dafür auch zwei Empty-Net-Tore. Beide übrigens nach Goalie aus von Roberts Blumbergs. Also genau. Völlig abgefahren.
Ich weiß, das letzte Mal ein Torhüter in einem Playoff-Spiel zwei Vorlagen hatte, ist wahrscheinlich, aber nicht unüblich. Nicht unüblich bei Roberts. Also das hat er ja ab und zu im Protokoll. Und Daniel Hulic mit seinen gefühlten 72 Jahren vier Vorlagen. Also Bonn, ich glaube, das war erstmal eine Ansage von Dresden und da wird man sich ordentlich steigern müssen. Wobei, also das emotionale Highlight dieser Runde war ja mit Sicherheit in Berlin zu finden, weil das, also so krass, in der Konstellation habe ich ein Spiel enden noch nie gesehen. Und also ich weiß nicht, wie dramatisch ich es beschreiben kann, ich versuche es mal kurz und bündig zu halten, aber Berlin hat ja ein sehr solides Spiel abgeliefert, Chemnitz muss ich sagen, bis ins letzte Drittel mäßig bis mittelprächtig und 8-4 Führung für Berlin gegen Bonn und zwar noch in der, ich kann es jetzt mal präzise sagen, das muss gewesen sein, bis zur 58. Minute. Also Achtung, ja, in der 58. Spielminute führt Berlin noch mit 8-4. 8-5, Vähnenen. 8-6, Hanna.
13 Sekunden später.
8-7 Langstraß. Wir schreiben jetzt die 59. Spielminute. Also binnen einer Minute traf Chemnitz, also Pi mal Daumen, einer Minute, ja eigentlich noch weniger als eine
30 Sekunden. Gerade.
30 Sekunden. Binnen 30 Sekunden schießt Chemnitz drei Tore. Und es steht 8-7. So, das alleine jetzt. Und wenn sie vielleicht jetzt noch dieses vierte Tor irgendwie machen würde, das alleine wäre schon historisch und verrückt und man würde lange darüber reden. Aber wie dann auch noch das 8-8 fällt. Also ich hab's im Stream gesehen und ich hab's nicht glauben wollen, weil Berlin hat einen Schlag in der eigenen Ecke 4 Sekunden vor Spielende. Also, du hast selbst den Ball 4 Sekunden vor Spielende. Und ich weiß nicht, ob es da noch einen Ableger gab oder jedenfalls versucht, ich glaube, Vincent Jordan versucht, den Ball nach vorne zu jagen. Der Ball wird aber sehr früh abgefälscht, abgeblockt. Distanzschuss Chemnitz, der Ball wird prallt ab. Und der linke Flügel von den Chemnitzern, offensichtlich war das Hanges, war das Langstraß, läuft in den Ball und der Ball landet im Tor eine Sekunde vor Spielende, steht 8-8. Also diese Situation völlig wahnsinnig. Ich weiß, die Berliner haben sich beschwert, ich glaube deshalb, weil er den Ball angeblich nicht mit dem Schläger gespielt hat, sondern mit dem Körper im Grunde wissentlich und willentlich ins leere Tor buxiert. Kann sein, aus dem Winkel, den ich hatte, sieht man es nicht. Aber ich denke mir, wenn du eine solche Situation zulässt, dann ist es irgendwie Kismet. Und dann dann ist mir egal, ob er es mit seinem linken Hoden, mit der Kelle oder mit dem Kopf reinbuxiert hat. 8-8. Dann bestraft dich das Schicksal. Also wirklich Wahnsinn. Und natürlich, wenn sowas passiert, ist es dann nicht wirklich überraschend, dass es dann natürlich noch das 9-8 in Overtime für die Chemnitzer gab. Das heißt, die Chemnitzer haben ein Spiel, wo sie in der 58. Spielminute noch mit 4-8 hinten liegen, haben sie tatsächlich mit 9-8 gewonnen. Also wirklich Hut ab, egal wie scheiße das Spiel davor war, ganz großes Kino.
Ja, totaler Wahnsinn. Hat mich ein bisschen dran erinnert an die Geschichte im Pokal-Halbfinale, was ja noch gar nicht so lange her ist, wo der MFPC ja quasi die gleiche Aufholjagd abgeliefert hat. Nur, dass auch da Chemnitz das glücklichere Ende in der Verlängerung hatte. Jetzt waren sie diesmal selber am Drücker. und haben quasi selber für die Aufholjagd gesorgt. Ich habe das entscheidende Tor nur bei Instagram gesehen. Da sah das für mich einigermaßen regulär aus. Also ich glaube schon, dass er den Volley einfach mit dem Stock macht. Ja. Aber gut, ich habe es, keine Ahnung, hängt wahrscheinlich viel von der
das 8-8 meinst du?
Ja, sorry, nicht das Entscheidende, sondern das 8-8, also den Ausgleichstreffer. Für mich sah das aus wie ein einigermaßen regulärer Abpraller. Aber keine Ahnung, liegt vielleicht auch viel an der Perspektive und wie und was. Ja. Ich mache mal weiter an der Stelle. Wir haben noch ein paar spannende Spiele. Und zwar das Spiel selbst, ich rede jetzt von Hamburg gegen Weißenfels, ist 5-3 aus Sicht von Weißenfels ausgegangen. Das finde ich gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Also war eine enge Partie. Ich glaube, Weißenfels hat 3-0 geführt. Genau, 3-0 geführt. Hamburg ein bisschen rangekommen, Weißenfels wieder Tor gemacht. Hamburg rangekommen auf 3-4 und am Ende machen sie ein Empty Net-Tor und gewinnen 5-3. Also war auch schon super, super spannend. So ist es nicht. Also ein Tordifferenz bis wirklich zur 60. Spielminute. Viel krasser finde ich, dass es überhaupt diese Paarung gibt im Viertelfinale. Also, ich glaube, wir waren uns eigentlich, das sind die beiden Teams, die letztes Jahr das Finale gespielt haben. Die sollten jetzt nicht gegeneinander spielen. Ich glaube, wir waren uns alle einig, als wir uns vor der Saison unterhalten haben, dass Weißenfels und Hamburg die Titelkandidaten sind dieses Jahr. Leipzig wahrscheinlich noch so ein bisschen als Titelkandidat 1b, wenn man irgendwie Hamburg und Weißenfels so 1a benennen würde oder sowas. Aber Leipzig wurde ja letzte Saison in den Halbfinals relativ entspannt weggefiedelt von Hamburg, kann man sagen, glaube ich. Also waren alles keine mega deutlichen Spiele. Aber das eine Spiel, was Leipzig gewonnen hat, haben sie im Penaltyschießen gewonnen. Und ansonsten war es halt ein 3-1. Und die beiden Teams, aus meinen Augen, haben die sich jetzt nicht wahnsinnig verschlechtert im Sommer, dachte man. So im Nachhinein vielleicht doch so ein bisschen Substanz, was ihnen flöten gegangen ist. Aber ja, also alleine, dass diese Partie stattfindet oder diese Paarung, muss man sagen, finde ich bemerkenswert. Und was noch viel bemerkenswerter ist, also eins dieser beiden Teams wird einfach im Viertelfinale rausfliegen. Stand jetzt stehen die Zeichen natürlich eher darauf, dass Hamburg es nicht mehr schafft, aber auch die müssen jetzt am Wochenende nochmal nach Weißenfels, dann, wenn es klappt, Spiel 2 gewinnen und dann vielleicht nochmal Spiel 3 auswärts. Wird natürlich schwer, aber machbar ist es. Haben auch letzte Saison schon auswärts gewonnen in Weißenfels in den Playoffs, also ist alles noch machbar. Aber wenn Weißenfels die Saison nach einem Viertelfinal aus beendet, wäre das natürlich ein wahnsinniges Debakel, aber für Hamburg eigentlich genau das Gleiche. Also Hamburg ist ja jetzt eigentlich mit dieser goldenen Generation unterwegs, kann man glaube ich sagen, ihrer ehemaligen U17, die ja, ich glaube, ein oder zwei deutsche Meistertitel geholt haben und eine Menge deutsche Vizemeistertitel auf dem Großfeld und wo, weiß ich nicht, wie viele ehemalige U19-Nationalspieler sich tummeln, die jetzt so langsam in das Alter kommen, wo es aber auch um was geht und wo man sagen muss, so extrem viele Jahre haben die Jungs wahrscheinlich nicht mehr zusammen, außer die spielen alle bis irgendwie 30 oder sowas und keiner von denen beendet aus Studien, Berufsgründen oder was auch immer seine Karriere, wie es normalerweise der Fall ist. Also ich glaube, das Titelfenster von genau dieser Truppe, wie sie jetzt ist, ist nicht mehr wahnsinnig lange offen. Und wenn sie jetzt quasi im Viertelfinale rausfliegen, wäre das, glaube ich, auch ein herber Schlag. Man muss sagen, beide Teams sind ja noch im Pokalwettbewerb. Das heißt, theoretisch geht es für den Verlierer vom Viertelfinale immer noch um ein bisschen was. Und sie können dann immer noch versuchen, über den Pokal eben den Titel zu holen. Aber ja, also ich glaube, beide Teams haben sich das ganz, ganz anders vorgestellt vor der Saison, als dass einer von beiden im Viertelfinale rausfliegen wird.
Absolut. Und ich glaube, bei Hamburg ist ja auch die Sache, du hast es ja angesprochen, das ist ja so eine Generation, die ist tatsächlich immer noch sehr jung. Und da kommen ja, da sind ja mittlerweile auch noch wieder frischere Jahrgänge nachgerückt. Die müssten sich eigentlich von Jahr zu Jahr in der Tabelle immer eine Position steigern und irgendwann mal die Liga anführen. Insofern wäre das natürlich ein herber Stolperer, wenn das jetzt nicht klappt.
Das sehe ich aber tatsächlich nicht ganz so, muss ich sagen.
Ah ja, okay.
Weil dieser Kern aus der Mannschaft, die sind alle so Jahrgang 2000 bis 2002, würde ich sagen.
Ja.
2002 die Jüngeren, 2000 oder vielleicht noch, also der ein oder andere noch ein bisschen jünger, der ein oder andere aber auch ein bisschen älter. Das heißt, Stand jetzt sind die alle so 25 so um den Dreh. Also ich bin schon bei dir. Das ist immer noch eine junge Mannschaft. Die können noch ein bisschen zusammenspielen. Aber wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen. Viele Floorballer beenden mit 27 oder so halt ihre Karriere. So, ja, und wenn du sagst, die machen alle nicht mehr mega lange weiter, also dann haben die vielleicht mit dem Kern noch 2 bis 3 Saisons zusammen. Und ich würde sagen, das, was nachkommt, also die haben, klar, die haben auch richtig, richtig gute Spieler, die jetzt hochkommen. Aber die sind schon, die haben nicht ganz das Niveau von den Jungs, die jetzt gerade in der ersten Mannschaft spielen, also, würde ich sagen.
Das stimmt, aber wenn du jetzt eine Truppe hast, die sich irgendwo um den 24., 25. Jahrgang herum bewegen, da ist noch Luft nach oben. Insbesondere bei einer Mannschaft wie Hamburg, die halt in deren größte Schwäche, glaube ich, in der Vergangenheit war, halt in den entscheidenden Spielen irgendwo in den Playoffs, mal eine gewisse defensive Routine oder Disziplin da abzurufen und da vielleicht mal noch ein bisschen professorischer zu spielen. Also ich glaube schon, dass Hamburg
das
da noch
sein,
rum hat. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es eigentlich, wäre jetzt so ein Knick fast schon ein bisschen überraschend in dieser Entwicklung.
Das stimmt, ja. Und dann haben wir noch eine Playoff-Paarung, glaube ich, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das ist Holzbüttgen gegen Leipzig gewesen. Das war so ein bisschen die Partie, wo ich überlegt hatte, da könnte es einen Upset geben. Also Holzbüttgen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, glaube ich, hat jetzt ja auf Platz 6 die reguläre Saison beendet. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich schon den Abgesang eingestimmt auf Holzbüttgen, so von wegen, die landen auf jeden Fall in den Playdowns. Da müssen wir uns einmal richtig doll in die Backe beißen, vor allem ich selber, weil jetzt meine Mannschaft in den Playdowns ist, statt Holzbüttgen. Vielen Dank dafür. aber Wahnsinn, was die für eine Aufholjagd gestartet haben, muss man sagen. Ich glaube, die haben die ersten 6 oder 7 Ligaspiele verloren. Ich könnte mir vorstellen, wenn man die quasi einfach streicht, also nur jetzt quasi die Form anguckt, weißt du, so die irgendwie die letzten 15 Saisonspiele oder sowas, dann sind die in der Tabelle wahrscheinlich auf Platz 2 oder 3. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber so könnte ich es mir vorstellen. Und die sind auf jeden Fall mit einer guten Form in die Playoffs gegangen. Und ja, also entsprechend knapp war auch das Spiel. Das war so ein bisschen die Partie, wo ich vorher so ein bisschen auf einen Überraschungssieg von Holzbüttgen getippt habe. Haben ja, glaube ich, auch über weite Strecken geführt in der Partie. Ich muss einmal kurz nachgucken.
Ja, ich glaube, zuletzt dann in der 54. Nils Hoffebert 5-4. Genau. Ich glaube, wenn du so ein Tor zu Hause schießt, dann bist du eigentlich schon nah dran. Aber Leipzigs Kolho in der, eigentlich kurz darauf, eine Minute später, in der 55. Minute 5-5 und dann 11 Sekunden darauf Radim Kühnel mit dem 5-6. Er ist natürlich schon bitter, wenn du dann so 2 verklebte Tore kassierst.
Ja, das stimmt. Ich gehe davon aus, dass MFPC jetzt auch die Serie gewinnen wird. Also ich glaube, dass Holzbüttgen schon zu Hause das Spiel 1 hätte mitnehmen müssen, um da was zu holen. Der MFPC ist für mich an der Stelle schon zu sehr favorisiert. Ich denke mal, dass sie es jetzt in Spiel 2 oder spätestens in Spiel 3 festmachen werden. Aber mal gucken. Als ich gesagt habe, das könnte die Überraschung des Spieltags werden, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass Dresden gegen Bonn gewinnen wird, wie wir es eingangs gesagt haben. Aber ich glaube, das ist auch einfach jetzt mein Schicksal. Also ich glaube, ich werde mein restliches Leben lang Dresden unterschätzen. Das wird jetzt einfach so sein. Ich würde auch immer noch sagen, dass Bonn favorisiert ist in der Serie. Also trotz des Sieges von Dresden würde ich jetzt sagen, ich tippe eher auf Bonn, dass die jetzt 2 Spiele hintereinander gewinnen. Und ich bin mir absolut sicher, dass Dresden es jetzt in Spiel 2 klar machen wird. Also ich glaube, das wird jetzt einfach so weitergehen bei meinen Tipps und dem, wie Dresden spielt. Das ist okay für mich.
Ja, das ist mit Sicherheit wahrscheinlich. Übrigens, um da noch eine Sache zurückzurudern, was mir eingefallen ist, ich hatte mir so eine Bemerkung notiert, und zwar dieses Spiel zwischen Berlin und Chemnitz, das hat eine ganz spannende Sache gezeigt, und zwar wie unfassbar wichtig es ist, in der Crunch-Time eines solchen Spiels, insbesondere dann, wenn du anfängst, so ein bisschen zu wackeln, jemanden zu haben, der Bullies gewinnt.
Ja.
Weil diese 3 Tore, die binnen dieser eine Minute stattfanden, die fielen ja jedes Mal danach, nachdem halt Chemnitz nochmal den Ball bekommen hat und 3 Bullies in Folge gewonnen und dann eben diese 3 Tore geschossen. Da geht es ja gar nicht mal darum, dass wenn der Gegner den Bulli gewinnt, dass er dir gleich ein Tor einschenken kann. Das ist eine Sache. Das andere ist, du hast den Ball einfach nicht auf der Kelle, um das Spiel runterzufahren oder selbst zu kontrollieren. Und das dachte ich mir nach dem zweiten Tor schauen, dachte ich mir, siehst du, hättet ihr jemanden, den Bulli gewinnt, hättet ihr jetzt dieses Problem nicht. 3. Bulli, verloren, Tor, und wieder war man unter Druck. Ja? Und dann, klar, kannst du dann am Ende sagen, du hast den Ball in der Ecke, dann musst du ihn nicht schlagen, weil dann kann er verloren gehen. Behalt ihn doch die 4 Sekunden noch. Also den kannst du an die Bande drücken. Da die 4 Sekunden lässt wahrscheinlich jeder Trainer, jeder Schiedsrichter durchlaufen. Ja. Aber eigentlich waren diese Bullies, weißt du, diese so eine harmlose Eigenschaft oder Fähigkeit, tatsächlich mitverantwortlich dafür, dass man dann eben nicht mehr die Kontrolle hat, die man eigentlich haben muss.
Genau. Ich wollte noch eine Sache nachreichen. Fällt mir gerade ein, wenn du eine Sache nachgereicht hast, wollte ich auch noch eine nachreichen.
Die Scorer.
Wir haben nicht über die Scorer geredet. gut, ist so ausgegangen, wie man sich schon sehr, sehr lange gedacht hat. Also Topscorer
Knappe
ist überraschenderweise Florian Weißkirchen geworden mit 90 Punkten. Das ist einigermaßen unfassbar. Mehr als 4 Punkte pro Schnitt, 55 Tore und 35 Vorlagen insgesamt. Wollte ich gerade sagen, knappe Kiste, 90 Punkte hatte er. Das sind gerade mal 30 Punkte Vorsprung auf den zweitbesten Scorer. Und da haben sich Juho Kivinen und Frederik Thiele bis zum Ende ein relativ knappes Battle geliefert. Kivinen mit 60 Punkten, wie gesagt, aus 22 Spielen, 39 Tore, 21 Assists. Frederik Thiele, ein Spiel krank gewesen, schade ist es, möglicherweise daran gescheitert, dass es nicht der zweite Platz geworden ist. 21 Spiele, 36 Tore, 24 Vorlagen. Oh, vernünftige Debütsaison in der ersten Bundesliga, würde ich sagen, ne?
Das auf jeden Fall, Hut ab, das finde ich wirklich überragend. Ich hätte eigentlich gedacht, die Reihenfolge wird, also früher war das doch bestimmt, nachdem, wenn ich weniger Spiele absolviert habe, aber ich habe dieselbe Menge an Punkten, dann bin ich eigentlich vor dem, der mehr Spiele gebraucht hat, um diese Punkte einzusammeln. Aber ich glaube, wahrscheinlich zählen hier die Tore einfach nochmal ein bisschen mehr. Ja, genau.
Ich glaube, die Reihenfolge ist, wenn Gleichstand, dann Tore und wenn Gleichstand, dann weniger Spiele.
Ja. Okay, das ergibt Sinn. Ich mache übrigens noch so ein bisschen den Captain Obvious. Und wenn ich diese Zahlen sehe, die sind ja tatsächlich, ich glaube, so solche Sprünge hat es, glaube ich, unter den Top 5 Scorer noch nie gegeben. Das ist Wahnsinn. Weil man muss sich ja vorstellen, Florian hat ja 50% mehr Punkte als Juho Kivinen, als der Zweite. Ja, 50%, weil der hat ja 60 und der hat 90 Punkte. Ja, also es ist ja die Hälfte von dessen Toren, Punkten hat er nochmal drauf. Und er hat praktisch, könnte man sagen, zweimal so viele Punkte wie der Vierte. Also das ist ja, also der hat 48 Punkte, Patrick Roskowitz aus Dresden. Ja, dann ist es ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber das ist schon speziell, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt, ob Florian das mit in die nächste Saison nimmt und natürlich auch, wie das dann letztendlich auf die Playoffs einzahlt, weil in Dresden hat es erstmal nicht viel gebracht.
Ja, es wird super spannend. Ich wollte gerade sagen, also bisher gar nicht.
Ja, bisher gar nicht.
Ja. Wobei ich muss mal gucken. Okay, das habe ich gerade nochmal geguckt. Guck mal, die zwei Tore, die Bonn gemacht hat, waren sogar einmal Jan Zwack ohne Vorlage und einmal Eigentor. Tja. Das spricht jetzt auch nicht dafür, dass bei der Offensive hinten raus nochmal der Knoten geplatzt ist. Ja. Naja, genug von der ersten Bundesliga, Playoffs, Playdowns und so weiter, Topscorer und so fort. Die Serien werden jetzt alle weitergehen und wir haben definitiv noch eine Folge, bevor die Playoffs durch sind. Kurz zur Einordnung, die Playoffs sind im Viertelfinale Best of Three, das Halbfinale ist Best of Five und das Finale ist Best of Five. Und nee, ein IFF-Wochenende haben wir, glaube ich, zwischendurch nicht mehr. Ich glaube, wir ziehen jetzt durch bis Ende April und dann machen wir einen Haken an die Playoffs. Und die Playdowns sind durchgängig Best of Three. Da ist irgendwo zwischendurch nochmal eine Woche Pause. Aber wie gesagt, das besprechen wir alles nochmal in unserer nächsten Folge. Die wird auf jeden Fall rauskommen. Ihr kennt das, Anfang April, bevor die Saison komplett vorbei ist. Gut, und dann, um sie nicht komplett zu ignorieren, haben wir noch die zweite Floorball-Bundesliga Herren. Da haben die Playoffs und Playdowns noch nicht angefangen. Es wurde aber jeweils der letzte Spieltag gespielt. Und zwar hat sich im Osten Potsdam durchgesetzt und den ersten Platz errungen. Und im Westen Lilienthal, das sind also unsere zwei topgesetzten Teams. Im Osten den zweiten Platz geholt hat der SCDHFK Leipzig und im Westen TSV Tollwut Ebersgöns. Also die haben sich nicht nur den Pokalerfolg gegen Kaufering geholt, sondern auch noch schön mit einer Halbfinalpartie gegen Potsdam belohnt. Das sind jetzt eben über Kreuz quasi Zweiter gegen Erster unsere Halbfinal-Playoff-Partien, nämlich Lilienthal gegen SCDHFK Leipzig. Das ist ein Rematch aus der letzten Saison mit einigermaßen Brisanz, weil der SCDHFK Leipzig letzte Saison auch schon unbedingt aufsteigen wollte und Lilienthal ihn eben einigermaßen die Suppe versalzen hat, obwohl Lilienthal selbst gar nicht aufstiegswillig war, soweit ich weiß. Und die zweite Halbfinalpartie sind dann eben Ebersgöns gegen Potsdam. Hier haben übrigens, ich fange anders an. Ich bin mir nicht sicher, ob Ebersgöns tatsächlich aufstiegswillig ist oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, welche Teams Aufstiegsverzichte angemeldet haben. Ich weiß aber, ich habe gehört aus Quellen und so weiter und so fort, dass Potsdam, Leipzig und Lilienthal alle drei aufsteigen wollen. Also da wird es sicherlich bis zum Ende spannend bleiben. Jo. Und es gibt auch, das ist glaube ich neu in der zweiten Floorball-Bundesliga, es gibt auch Playdowns. Und zwar der Neuntplatzierte und der Zehntplatzierte einer Staffel müssen Playdowns spielen, insofern es natürlich willige Aufstiegsteams gibt aus den Regionalligen. Das ist aber meines Wissens nach in beiden Regionen der Fall, also sowohl im Westen als auch im Osten. Und da ist es dann logischerweise nicht so, dass die Teams über Kreuz gegeneinander spielen, weil wenn jetzt, keine Ahnung, Wellingsbüttel im Norden aufsteigen will und dafür steigt Ingolstadt ab, dann ist es irgendwie schwierig, das Ganze auszugleichen mit den Staffeln. Deshalb werden die Playdowns innerhalb der eigenen Staffel gespielt. Und das bedeutet, im Osten gibt es eine Best-of-Three-Serie zwischen Ingolstadt und Rennsteig. Meines Wissens nach ist der Verlierer direkt abgestiegen und der Gewinner spielt Relegation. Und im Westen wird es eine Relegationsserie geben zwischen, eine Playdown-Serie geben zwischen Mittelnkirchen und Bremen. Das ist, finde ich, auch eine Partie mit einigermaßen Brisanz. Mittelnkirchen war jetzt, glaube ich, so 2-3 Jahre oder sowas in der Richtung in der zweiten Bundesliga. Vielleicht unterschätze ich sie auch. Wenn ja, dann sorry. Aber mit Bremen haben wir ja einen absoluten Traditionsverein jetzt in den Playdowns. Oh. Bei denen ich, also seit ich zurückdenken kann, war Bremen immer mindestens Zweitligist und teilweise sogar Erstligist. Also gerade als ich angefangen habe, mich mit Floorball zu beschäftigen, so irgendwie, weiß ich nicht, wann das war, 2008 oder sowas in der Richtung, da war Bremen klarer, etablierter Erstligist und wenn sie abgestiegen sind, sind sie normalerweise wieder relativ schnell aufgestiegen. Ich wüsste nicht, wann Bremen das letzte Mal in der Regionalliga unterwegs war. Also falls sie hier absteigen sollten, dann wäre das für mich ein ziemliches Novum, ehrlich gesagt, den Namen Bremen nicht mehr im Floorball Deutschland Saisonmanager lesen zu können.
Ja, ich wollte genau dasselbe einwerfen. Also ich bin ja, als ich in Deutschland angekommen bin, 2005, war Bremen im Grunde so einer der Mitbuhler um die Medaillen. Also ich glaube, wir haben in der ersten Saison um Bronze gegen Bremen gespielt und sie waren eigentlich immer da, sind dann tatsächlich einmal abgestiegen, sind wieder, glaube ich, aufgestiegen und es erfüllt mich mit einer gewissen Melancholie, sie so absacken zu sehen und sogar in den Playdowns. Und es ist auch interessant, also ich würde da gerne natürlich so ein bisschen hinter die Kulissen sehen, jetzt vielleicht einerseits beim Verein, aber soweit ich weiß, Kasche und Co. werden da schon gute Arbeit leisten. Eher würde mich interessieren, wie das halt lokal oder regional sich dann entwickelt hat, beispielsweise auch mit Lilienthal und wiefern da halt vielleicht eine Wechselwirkung entstand, dass da eben dann das Talent eben nicht mehr für die erste Bundesliga irgendwie abgegraben wurde. Weiß ich nicht. Wäre mal ein spannendes Thema. Kasche wäre auch mit Sicherheit ein guter Kandidat mal für eine Sonderfolge.
Der ist ja Stammgast. Der ist Stammgast bei Wide and Deep. Ich glaube, seine Podcast-Kapazitäten sind wahrscheinlich ausgeschöpft.
Wir haben tiefe Taschen.
Gut, dann haben wir es. WhatsApp Bundesliga abgearbeitet. Wir haben heute kein großes Thema der Woche für euch, weil jetzt gerade eben Playoffs, Playdowns sind und das verspricht immer viel Potenzial, ausführlich darüber zu sprechen. Das wird beim nächsten Mal sicherlich auch nochmal so sein. Da werden wir uns auch nochmal ausführlich den deutschen Ligen widmen. Irgendwann entweder im April oder im Mai wird es dann auch nochmal ein großes Europafenster geben, wo wir besprechen, wie es da eigentlich jeweils aussah, wer die Titelkämpfe für sich entschieden hat und so weiter. Und im Sommer, wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird in der Floorball-Welt, dann geht es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr um andere Themen wie irgendwie Graswurzelarbeit und was sonst noch so ansteht. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht macht Jan ja mal wieder seine Schatzkiste an wilden Geschichten auf. Gucken wir mal, was wir euch im Sommer dann auftischen können.
Ich brauche die Schatzkiste gar nicht für noch zwei Trivia-Punkte, die wir uns vorbereitet haben. Ihr wisst ja, wir grasen so ein bisschen die internationale Welt des Sports gerne nach Inhalten und Meldungen und Themen ab, die vielleicht auch relevant für Floorball sind. Und wir haben zwei Sachen. Also die erste ist, ich muss ganz ehrlich vorab sagen, aus meiner beruflichen Zeit, ich habe mich nie so wirklich in Handball verliebt. Irgendwie hat es mich nie so richtig mitgerissen. Und ich muss sagen, auch aus seiner Hochzeit, Stefan Kretschmer, als er so diese mediale Persönlichkeit geworden ist, ich fand das manchmal so ein bisschen aufgesetzt, das Ganze. Aber andererseits ist es natürlich immer sehr erfrischend, wenn du jemanden hast, der auch bereit ist, frei Schnauze zu reden. Und es gibt ein sehr interessantes Interview bei sport1.de, das wir euch auch in den Shownotes verlinken werden, wo es relativ gut in die Tiefe geht, weshalb sich der Handballsport auch international mittlerweile sehr schwer tut. Und Stefan Kretschmer benennt da sehr interessante Punkte, die natürlich sich relativ einfach auch gut auf Floorball übertragen lassen können. Also ich würde es so ein bisschen kompakt zusammenfassen. Also so die größten Probleme sieht Kretsche im Grunde darin, dass sich der Sport zu sehr eben auf die bereits entwickelten Nationen fokussiert. Und ich weiß nicht, wie viele Handball-Zuschauer wir in unseren unter unserer Hörerschaft haben, aber ihr wisst es vielleicht, dass sich das relativ häufig in so diesen Ländern wie Frankreich und Dänemark und Deutschland und Frankreich und Dänemark und Schweden und Deutschland und Dänemark und so durchrotiert und es relativ wenig internationale Reichweite gibt. Ich glaube, das letzte Mal war das mal in Katar und da kann man sich auch selbst fragen, warum das wohl so war. Jedenfalls, woran liegt es, dass diese Sportart dann tatsächlich es sich so schwer tut? Also das eine ist, dass man, also seine Vorschläge sind beispielsweise, dass die WM weiter jedes Jahr stattfinden soll, aber dass sie einmal jeweils in einer der Top-Nationen stattfindet, damit sie weiter diese Reichweite hat, die sie hat, und im Jahr darauf dann wiederum in einem Entwicklungsland, wo man die Sportart eben erst aktivieren will. Und am nächsten Jahr dann wieder in einem Hotspot und dann wieder irgendwo, wo man ein bisschen nachlegen muss und neue Zielgruppen erreichen möchte. Soweit so gut, das ist vielleicht noch kein Geniestreich. Was Kretschmann noch nennt, das finde ich spannend, auf jeden Fall fehlt ein Konsolenspiel, ein Manager-Spiel oder halt ein breites Tippspiel, was es in anderen Sportarten gibt, aber tatsächlich nicht im Handball. Und es stimmt, dass dieses Thema Computerspiel, also sei es ein Konsolenspiel oder was auch immer, in vielen anderen Sportarten natürlich dazu führt, dass du beispielsweise die Jugend eben so ein bisschen weg vom ständigen FIFA und NHL und Co. und NBA-Zocken vielleicht auch rüber in deine eigene Sportart ziehst und sie natürlich eine andere emotionale Bindung aufbauen. Das ist eine Sache. Nächster Punkt, den ich ganz spannend fand, was er kritisiert, ist, dass das Spielfeld und dass die Trikots von Handballern, dass es alles wie so hässliche Litfaßsäulen aussieht. Und dass einfach dieser visuelle Anreiz dieser Sportart nicht besonders spannend ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie wir zuletzt über die Floorball-WM gesprochen haben, die einfach da aussah wie so ein Handballfeld aus den späten 90ern. Also, dass du nicht irgendwas darstellst, irgendwas Visuelles baust, was, wenn neue Zielgruppen sehen, dass sie sich erstmal denken, oh, das sieht aber schön aus, das ist, das lockt mich irgendwie an, sondern im Gegenteil, du läufst halt rum, wie so eine Litfaßsäule. Das fand ich spannend. Was ihm auch fehlt, sind im Grunde diese alternativen, kompakteren Wettbewerbe, die vielleicht dazu führen, dass eben jüngere Jahrgänge, die vielleicht eine begrenzte Aufnahmekapazität haben, sich auch dafür begeistern lassen. Er spricht von der Baller und von der Kings League. Also das sind ja diese Fußballableger, die im Sommer dann oder auch nicht nur im Sommer gespielt werden, wo dann halt auch so YouTuber eingebunden werden und wo man dann versucht, eben etwas jüngere Jahrgänge zu erreichen. Ich muss sagen, ich persönlich finde diese Ligen irgendwie schrecklich. Aber offensichtlich erfüllen sie natürlich eine Funktion. Und im Handball, das ist halt so ein bisschen auch, wie könnte man sagen, so ein bisschen verstaubt daherkommt, wäre sowas natürlich ein Mittel zum Zweck, die Sportart ein bisschen aufzufrischen. Und das finde ich, ist mit Sicherheit das Allerwichtigste ist, junge Leute in die ganzen Gremien zu packen. Und das ist tatsächlich noch aus der Erfahrung im Handball tatsächlich krass. Und ich glaube, das kriegen wir ja in Deutschland auch aus verschiedenen anderen Verbänden, beispielsweise aus dem DOSB oder aus anderen mit, dass man einfach nicht die jungen Leute an Positionen lässt, die halt entscheidend dafür sind, eine Strategie zu formen. Und wenn man sich da jetzt umsieht, ich habe es jetzt beim DOSB mitbekommen, als es da jetzt zum Beispiel eine Krise gab und da wurde irgend so ein Volker Bouffier, also wer sich ein bisschen für die Politik erinnert, interessiert, weiß, das sind so Persönlichkeiten, die gibt es seit 75 Jahren in der Landschaft der Bundesrepublik und die sollen dann irgendwelche neuen Impulse setzen im Sport. Das funktioniert natürlich nicht. Und das sieht er, dieses Problem sieht er auch im Handball. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man immer wieder versucht, Verbände und Vereine mit jungen Leuten zu beleben. Und ich glaube, das ist etwas, was dem Floorball-Weltverband in den letzten Jahren auf jeden Fall massivst gefehlt hat. Also wie gesagt, das ist hier so eine kurze Zusammenfassung. Ich glaube, wenn man das ein bisschen aufsaugen will, lest euch diesen Artikel durch. Ist sehr kurzweilig. Und dann noch eine zweite Sache, die wir gefunden haben, das mache ich kürzer. Und zwar gibt es einen spannenden neuen Floorball-Podcast in der Schweiz, der heißt Uncut. Und der wird umgesetzt vom HC Richenberg. Also das ist zwar ein Vereinspodcast, aber die Kollegen laden sich dort tatsächlich profilierte Persönlichkeiten aus der gesamten Schweizer Unihockey
wie es dort heißt, also Flower-Szene, ein. Eine kleine Herausforderung ist tatsächlich, dass dieses Schweizerdeutsch so ein bisschen schwer ist zu verstehen ab und zu, aber wer sich auf die Sprache konzentriert, ich glaube, der kriegt schon mit, worum es geht. Wünsche aus Deutschland nach Riechenberg wären, das ab und zu mal auch auf Hochdeutsch zu bringen, aber wir verstehen, es ist eure Sprache, macht doch, was ihr wollt. Wenn wir einen Podcast, wenn ich zumindest einen Podcast empfehlen kann, dann ist es der Podcast mit Damian Keller. Wer weiß, wer vielleicht Floorball ein bisschen länger verfolgt, Damian Keller ist der Gründer und der Chefredakteur von Unihockey.ch. Das ist so eine gedruckte, immer noch gedruckte Zeitschrift aus der Schweiz, aber auch ein Online-Medium, das mittlerweile fast schon seine etwas verkrustete alte Form hat mittlerweile schon Kultstatus. Also ich glaube, die Seite wurde seit 18 Jahren nicht relaunched. Aber Damian und sein Team, die packen da extrem viel Liebe rein. Und Damian hat natürlich einen riesen Überblick über die internationale Floorball-Szene. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so lange diese Sportart verfolgt und so tief hineinblickt. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend, auch wie er über die aktuelle Entwicklung, sportliche Entwicklung der Top-Nationen redet, woran das liegt, dass gewisse Länder eben es nicht schaffen, nachzulegen, andere wiederum erfolgreich sind. Und auch erzählt er so ein bisschen über die Geschichte des Magazins, wie viele Leute es abonnieren und wie das Ganze aufgebaut wurde. Also eine kleine Reise in die Geschichte des zumindest europäischen Floorballs. Etwas für nicht nur für Liebhaber.
Okay. Vielen Dank für den Abriss, Jan. Damit wären wir, glaube ich, am Ende unserer Folge angekommen. Mir bleibt nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Es ist, wie man so schön sagt, die beste Floorball-Zeit im Jahr. Also ich würde allen empfehlen, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel Floorball spielen, sich vielleicht mal an den einen oder anderen Stream zu hängen und die ein oder andere Partie sich anzugucken. Also von der Brisanz her sind die Playoffs auf jeden Fall sehr, sehr gut losgegangen und ich bin mir sicher, das wird eher zunehmen als abnehmen. Oder ich bin mir sicher, ich hoffe auch sehr, sehr drauf. Der ein oder andere muss ja aber vielleicht noch die selber finale Partien spielen. So, ich glaube, die Regionalligen und sowas sind größtenteils noch unterwegs. Also auf jeden Fall von mir nur viel Spaß und viel Freude an den letzten Saisonwochen. Die letzten Worte, Jan, überlasse ich dir.
Genießt genau die letzten Wochen dieser Saison. Hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eures Vertrauens. Wenn ihr möchtet, gerne bei Steady auch noch eine Spende, damit wir dieses Projekt hier so lange wie möglich noch betreiben können. Und bleibt gesund.
Bis dann. Ciao.
Ciao.